Das ist schon in Ordnung, Klaus. Das ist schon in Ordnung. Ich dachte, ich hier. Ich musste eben schmunzeln, das Keyboard passt sich dem Thema an. Das geht so langsam zur Neige. Gib den Geist auf, hat jemand gesagt. Also das ist schon spannend, wenn man Elia so anschaut, der ja so ein großartiger Mann Gottes war. Und auch in dieser Situation ist, wir vergessen ja, dass zur Großartigkeit auch die Tiefpunkte gehören. Wir haben ja die Tendenz, dass Schwächemomente und Tendenzen, wenn es einem schlecht geht, dass das auch ganz schnell auf einen selber zurückfällt. Ja, dabei ist vielleicht einfach die Situation auch mit Schuld, nicht nur immer nur der eigene, nicht nur die eigene Wahrnehmung oder die eigene Beobachtung oder der eigene Körper oder was auch immer. Das hat ja oft viel mehr Gründe, als dass es nur einen Zusammenhang gibt. Natürlich kann man in sich selbst suchen. Das mache ich ja auch sehr gerne mit meiner Predigtreihe Glaubenssätze, Glaubensschätze. Das ist auch sehr wichtig. Und ich behaupte einfach mal, in vielen Jahrzehnten wurde das nicht ganz so wichtig gemacht. Und wahrscheinlich wurde es auch deshalb nicht so wichtig, weil einfach gewisse Erkenntnisse in der Forschung nicht vorhanden waren, weil man nach Intuition und versucht hat, irgendwie die Dinge gut zu machen. Auch da war ja manches auf der Strecke geblieben. Es wäre aber fatal, wenn wir heute, wo die Erkenntnis- und Forschungslage anders aussieht, die gleichen Fehler oder verschiedene Dinge machen, die wir heute als nicht gut anschauen. Das wäre wiederum ein Fehler. Da passt dieser alte Satz, wenn wir das machen, was unsere Väter, und wahrscheinlich müsste man Mütter heute auch dazu nehmen, was die gemacht haben, wenn wir das Gleiche machen, dann machen wir eben nicht das, was sie gemacht haben. Das ist ein spannender Satz, denn mit Vätern hat auch Elia zu tun. Elia, ein Mann, so zumindest mein Ansatz, voller negativer Glaubenssätze. Ein Mann Gottes, der aber auch sich hingestellt hat, wo andere zurückgewichen sind. Ein Mann Gottes, der ein Highlight hinter sich hatte, der sich gefreut hat vielleicht, dass Gott sich bewiesen hat, ja sprichwörtlich, nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich im Feuerstand, neben dem Feuerstand. Gott hat sich bewiesen als der einzig wahre Gott. Und das hatte Elia auch so gebraucht, denn er hat sich entgegen vieler verschiedenen Baalspriester und Priesterinnen, hat er sich gestellt. Er hat sich nicht zurückgenommen, sondern er hat sich gegen die Schwierigkeit gestellt, vor der Herausforderung nicht Halt gemacht. Ach, das sind doch Menschen, die wir auch irgendwie lieben. Das sind doch Menschen, die unsere Gesellschaft heute auch noch braucht. Menschen, die sich für eine Sache einsetzen und gleichzeitig natürlich auch gegen eine andere Sache sind, die letztlich ja nur schadet. Ich persönlich finde es immer sehr wichtig, für etwas zu sein. Ich glaube, gegen etwas zu sein ist meistens relativ einfach, aber für etwas zu sein erfordert Courage, Mut, auch manchmal Aufopferung, auch manchmal eben diese Widerstände auszuhalten, die manchmal sogar aus dem eigenen freundlichen Lager kommen, die manchmal von den eigenen Menschen herangetragen werden. Das ist nicht ganz so leicht. Und wie schnell kann es sein, dass man in so eine Situation gerät, dass man denkt, ich und Gott in Klammern gegen den Rest der Welt. Ich und Gott gegen den Rest der Welt. Oh, ich habe gesehen, das Format hat sich mal wieder gegen mich entschieden und gegen das Beamer-Format, hoffentlich kann man es lesen. Ich habe auch diesmal mehr Schrift, da kann man auch besser lesen. Die Bilder sind manchmal nicht ganz so klar. Ich und Gott gegen den Rest der Welt. Vielleicht ging es dir auch schon manchmal so, dass du dann dieses Gefühl hattest, ich bin allein. Oder, was da im Hintergrund ja auch schwelt, ich wurde auch öfters allein gelassen. Das ist ja das, was wir aus der Vergangenheit meistens auch so mitnehmen. Wir wurden allein gelassen und jetzt fühle ich mich deshalb auch allein, weil ich das immer und immer wieder erlebt habe. Das kann eigentlich nur diese Situation sein, unser Gehirn versucht zu verknüpfen, was damals erfahren wurde, und versucht es sozusagen wieder abzuspielen. Und dann kommt auch, oder kann solche Glaubenssätze, ich bin allein, kann dann auch ganz stark auf meine Entscheidungen und auf mein Verhalten sich widerspiegeln. Wann wurdest du allein gelassen? Wo mal in deiner Geschichte kramst. Wo hat man dir gesagt, geh lieber weg? Wir brauchen dich nicht hier. Ich möchte dich nicht hier. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das viele auch in unserer Kindheit erlebt haben. Dass wenn irgendwas falsch lief, dass man eher weggeschickt wurde, als dass man dabei blieb. Dabei braucht ein Kind genau das Gegenteil. Es braucht ja dann, wenn es sich selber falsch anfühlt für das Kind, wenn es selber weiß, dass es falsche Dinge getan hat, braucht es gerade dann die Nähe und das Vertrauen der Eltern. Brauchen wir nicht gerade auch dann, wenn es nicht gut läuft, wenn wir Schwäche in uns spüren, wenn wir Fehler machen? Jetzt stellt euch mal vor, auf das Gottesbild übertragen, Gott würde einfach sagen, das passt jetzt nicht ganz, ich bin überfordert, geh mal weg, geh mal auf dein Zimmer. So. Das wäre verrückt, so zu glauben. Leider ist es so, dass Menschen tatsächlich so über Gott manchmal glauben, dass sie denken, sie werden weggeschickt, wenn sie nicht zu ihm passen, wenn es nicht zu seinen Vorstellungen passt. Ich wurde allein gelassen. Ein theologisches Problem unter anderem. Ein pädagogisches Problem. Es hat viele Gesichter. Ich bin allein. Bei Elia, da war die Sache auch nochmal, die Sachlage hatte nochmal mit der ganz, ganz harten Realität zu tun, dass er mit dem Tode verfolgt oder dass er ums Leben gekämpft hatte. So muss man sagen. Isabel und Ahab, die Könige, beziehungsweise die Königin in dieser Zeit, die hatten ihn verfolgt, weil er eben sich gegen alles gestellt hat und für Gott sich eingesetzt hat. Und genau das fühlt er jetzt. Ich habe mich für Gott eingesetzt. In Klammer, was kommt denn jetzt eigentlich von Gott zurück? Klammer zu. Ich habe mich für Gott eingesetzt. Was bringt mir das Ganze eigentlich? Und die Antwort kommt auf den Fuß, beziehungsweise bei ihm eher ins Liegen dann irgendwann. Er kommt zum Erliegen. So lesen wir in 1. Könige 19, Vers 4, ihr könnt hier diesen Vers mitlesen. Er, Elia selbst aber, ging in die Wüste eine Tagreise weit und kam, ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dieser Satz, denn ich bin nicht besser als meine Väter, der offenbart die ganze Misere, die in ihm sich aufbaut. Selbstvorwürfe, ich bin nicht besser. Nicht ich habe etwas falsch gemacht. Nicht es hat nicht geklappt oder ich habe versagt, sondern ich bin nicht besser. Er bezieht sein Handeln und das, was er wahrnimmt, auf seine Persönlichkeit, auf seine Identität. Da liegt auch die Problematik, richtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass man selber sich eingesteht, oh, ich habe da einen Fehler gemacht und am Ende des Tages kann ich nüchtern feststellen, naja, große Worte, aber irgendwie habe ich es doch nicht so gut gemacht. Und irgendwie war doch alles wieder Stückwerk und lässt sich wieder gut einordnen. Nicht falsch verstehen. Das Problem dabei ist, dass man sich selber, wenn man das auf sich bezieht, sich abwertet. Dass man solche Sätze, auch wieder negative Glaubenssätze, sagt wie, das habe ich verdient. Damals war es eine ganz Normalität zu sagen, ich habe etwas getan und dann verdiene ich das dafür. Ich habe etwas getan und dann passiert das dafür. Wird jetzt leider auch wieder in Zusammenhang gebracht mit dem Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze in Türkei und Syrien. Es ist etwas passiert und jetzt passiert eben sowas. Das ist fatal. Sowas zu denken. Dass sowas passiert, weil es einfach zur Natur, zum Weltgeschehen dazugehört. Dass so etwas passiert, hat viele Gründe, aber sicherlich keine Strafgründe. Das ist eine Theologie, die sehr, sehr fatal auch das Menschenbild und auch das Gottesbild verdunkeln kann. Eine Theologie, die Elias selber damals geglaubt hat, denn auch es war ganz normal, dass man Ursache und Wirkung in einem Zusammenhang gesehen hat oder Tun und Ergehen, also eigenes Tun. Und klar, ist ja klar, dass ich hier liege unter dem Ginsterstrauch und dass ich des Todes bin. Es ist meine verdiente Strafe oder mein verdienter Lohn für den Einsatz, den ich gebracht habe. Denn, was dahinter steckt, es ist irgendwie nicht genug oder ich bin selbst schuld. Wie oft geben wir uns die Schuld für Dinge, für die wir nichts können? Wie oft sagen wir uns noch, ich habe etwas verdient? Und da klingt eigentlich vor allem das raus, was man uns vielleicht wichtig oder richtig als richtig gemacht hat. Das Problem dabei ist, ich nehme mich unwichtiger, als ich bin. Ich nehme mich unwichtiger, als ich bin. Du bist wichtig, du hast Wert und Würde. Und zwar nicht einfach nur so, sondern von Gott zugesprochen, von Anfang an. Er wollte dich, er liebt dich, er nimmt dich an. Nehme dich nicht unwichtiger, als du bist. Was passiert bei Elia? Etwas Wunderbares, was vorher schon Anklang gefunden hat in der schönen Zusammenfassung. Ich erinnere mich an so ein Schriftstück oder ein Buch oder Artikel, wo vorher dann die Zusammenfassung schreiben muss, ne, und am Ende das Schlussplädoyer. Und das war vorher eine ganz schöne praktische Übung. Dankeschön, Carsten, für diese wunderbare Einleitung. Was passiert? Jahwe, Gott, so nennt ihn Elia und so wird er genannt, so ganz persönlich ist für ihn da. Er schickt seinen Engel. Oh, da war doch was. Ja, ich weiß, die Predigt über die Jahreslosung. Da war auch ein Engel da. Und auch Hagar hatte den Engel so verstanden, dass Gott selbst zu ihr kommt. Und auch hier, nach damaligem Verständnis war es ganz naheliegend, dass der Engel selbst, dass da selbst Gott sich zuwendet. Also er schickt ihn einen Engel, er rührt ihn an, er lässt ihn aufstehen, er richtet seinen Blick auf das, was nötig ist. Was passiert? Elia isst, trinkt und schläft, nimmt sich die Ruhe, die er braucht. Das wird ihm nicht irgendwie serviert oder er wird nicht gefüttert, sondern ihm wird geholfen, dass er sich helfen kann. Ganz, ganz wichtig, denn unser Grundbedürfnis nach Eigenständigkeit und nach Selbstwirksamkeit geht dort verloren, wo ich meine Persönlichkeit abwerte, wo ich meine Identität abwerte. Und das passiert hier. Gott hilft ihm zur Selbstwirksamkeit. Aha, ich kann noch was, ich muss eben nicht sterben. Aha, ich esse und trinke und es tut mir gut, ich brauche die Ruhe. Ich weiß, von was ich spreche, denn wenn man allein gelassen wird oder sich allein gelassen fühlt und das auch krankhaft wird, ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Vor 10 Jahren habe ich das erlebt, wahrscheinlich war ich schon vorher drin, habe es nur nicht gemerkt. Und das zu spüren, dieses Wissen, da ist jetzt jemand da, der fragt jetzt auch nicht blöd nach. Der gibt dir auch keine Sätze und Ratgeber wie, das ist alles nicht so schlimm. Das wird schon wieder. Kopf hoch. Ja, das sind Schläge, die kannst du in solchen Situationen kaum aushalten. Und bitte, ich sage euch, wenn Menschen sich so fühlen, bitte sag niemals solche Worte und solche Sätze. Als Seelsorger weiß man, dass das unglaublich viel auslösen kann in einem Menschen. Ja, das relativiert, das nimmt überhaupt nicht wahr, wie dramatisch die Situation für diesen Menschen ist. Wir sind gut da drin, Dinge einzuordnen und zu relativieren, weil wir es nicht anders gelernt haben, weil wir halt auch irgendwie durch müssen durch alles, was da kommt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere heißt, es gibt eine Alternative. Die kann man bloß nicht glauben in diesen Momenten, weil nur Leere und Dunkelheit und Unverständnis da ist. Und genau das erlebt Elia. Ich würde nicht unbedingt, manche gängige Übersetzungen oder auch Auslegungen gehen gleich in diese Richtung, dass er hier in einer handfesten Depression ist. Das kann sein, wird dem aber nicht ganz gerecht, was der biblische Text und die Überlieferung hergibt. Das können wir sicherlich heute so sagen. Aber ich finde es spannend zu sehen, um das mal nicht ganz so hoch anzusetzen, wie oft das auch in Menschen passiert. Genau das, was Elia erlebt. Vielleicht auch im Kleinen. Vielleicht hast du das auch oft erlebt oder hin und wieder erlebt, dass du dich allein gelassen fühlst, dass da niemand anders ist, der deine Ideen, deine Kraft, deine Erfahrung, das, was dir so auf dem Herzen brennt, teilt. Wie oft passiert es in Gemeinden? Wir erleben es ja selber immer wieder im Gespräch miteinander. Wie oft bleiben wir aber leider dabei hängen, dass wir uns statt gegenseitig zu stützen und hier uns an Gott ein Beispiel zu nehmen, für den anderen da zu sein, ihn zu stärken, seine Grundbedürfnisse zu sehen und seinen Blick aufzurichten, wie schnell sind wir durch eigene Gedanken und Ideen und Ratschläge bei der Hand. Was passiert hier? Ja, Elia bekommt erstmal die Grundbedürfnisse gestillt. Mein Bild könnt ihr leider nicht sehen. Ich habe so eine schöne Tasse, die heißt Jesus Coffee Repeat und ist so ein bisschen mein Motto jeden Tag. Naja, ich habe nicht jeden Tag die Tasse, aber ich finde es eine tolle Idee. Denn was brauchst du mehr? Jesus, Kaffee und Wiederholung, also immer wieder. Und das passiert hier auch. Elia wird hier versorgt mit den Grundbedürfnissen seines Lebens. Er isst, trinkt und schläft. Und erstmal, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist das, was du brauchst. Essen, Trinken, Schlaf, Ruhe, neue Kraft. Wir glauben, dass es selbstverständlich ist, ist es aber meistens nicht. Unsere ruhelosen und rastlosen Momente sprechen da eine andere Sprache. Unser Kopfzerbrechen, das dann auch oft zu Kopfschmerzen führt, unsere Rückenschmerzen, die oft auch daraus resultieren, dass wir zu viel Bürde, zu viel Last, zu viel Verantwortung tragen müssen. All das kennen wir heute, wissen, dass das ganz nah alles beieinander liegt. Das wusste Elia noch nicht. Das kann man sicher sagen. Aber durch diese Grundbedürfnisse, die bei ihm gestillt sind, kommt er richtig ins Reden. Seine Selbstvorwürfe werden verwandelt, und zwar von Gott, zu Fremdvorwürfen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ein Blick auf die Spitze des Eisbergs, wie man so schön sagt, und das Verhalten, das wir manchmal an den Tag legen, hilft, beziehungsweise der Blick darunter. Das Eisbergmodell, ein sehr beliebtes Modell in ganz verschiedenen Bereichen. Katja Saalfrank, besser bekannt als die Supernanny, nach 2004, 2005, hat sie sich verändert, hat sich ihr Bild vom Kindsein und vom Elternsein verändert und berät heute Eltern in psychologischer und pädagogischer Funktion zu einer bindungs- und beziehungsorientierten Erziehung. Sehr spannend, was sie hier abgewandelt hat, dieses Eisbergmodell, das kennen sicherlich die sich mit Psychologie und anderen auskennen, sehr gut. Irgendwann hat Sigmund Freud das mal angefangen, das sah noch ein bisschen anders aus. Es gab auch noch ganz andere Abwandlungen. Auch in der Analyse, im Management und so weiter wird sowas verwendet bei Statistiken. Das System ist immer gleich. Oben ist der Eisberg, ihr kennt den Eisberg, ich finde es ein wunderbares Bild, auch gerade in der Seelsorge und in der Kommunikation. Man sieht ein Verhalten, man weiß, darunter liegt eine Emotion, man weiß, darunter liegt ein Bedürfnis, das gestillt werden will. Das Verhalten, das wir aneinander sehen, ist nicht das Problem. Die tiefere Ebene, zum einen hinzuhören, und das hilft einem selber, vor allem mir hilft das immer wieder, zu hören, was bewegt mich wirklich. Emotion übersetzt nichts anderes als Bewegung. Etwas, das mich bewegt, was mich treibt. Wir sind viel mehr gesteuert von unseren Emotionen, als uns lieb ist. Das herauszufinden, da mal auf die Schliche zu kommen, das kann schon manches verändern. Emotion und darunter Bedürfnisebene. Am Ende steht das vor allem. Manchmal reagieren wir gereizt, weil wir nicht genug gegessen haben, weil wir nicht genug getrunken haben. Manchmal reagieren wir völlig außer Form und außer dem, was wir uns vorstellen, weil wir nicht genug geschlafen haben. Motzen andere an, das wollen wir nicht. Bitte schiebt das nicht darauf. Ihr wollt das nicht, sondern ihr tut das, weil ihr überfordert seid. Das ist ein ganz, ganz herausragendes Thema. Da kann man sich stundenlang darüber unterhalten oder einen Themenabend irgendwann draus machen. Das ist sehr spannend. Also mir hilft es persönlich. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Verhalten, Emotion, Bedürfnis. Und Gott stärkt bei Elia alles davon. Er stärkt nämlich erstmal die Bedürfnisebene. Verbindung durch den Engel, durch sich selbst. Er bringt sich in Verbindung. Eigentlich will Elia von Gott nichts mehr wissen und auch von niemand anderem mehr. Er fühlt sich wie einer gegen alle. Autonomie, Eigenständigkeit oder Selbstwirksamkeit. Gott stärkt ihn, indem er ihn nicht befüttert oder ihm irgendwie unselbstständig da liegen lässt, sondern er versucht, ihn aufzurichten, dass er selber sich helfen kann. Wie wichtig ist das, wenn wir mit Menschen umgehen, dass wir ihnen nicht alles abnehmen, sondern miteinander Lösungen finden. Kooperation, Partizipation, die Themen, mit denen ich die letzten Jahre mich mit unseren Kindern beschäftige. Sehr, sehr spannend, wenn man da mal einiges mitnimmt. Glaubenssätze, Glaubensschätze, ich und Gott gegen den Rest der Welt. Da liegt ja noch manchmal anderes dahinter. Ich muss immer alles geben. Ich musste immer alles geben. Der Vorwurf, ich bin der Einzige. Es gibt keinen neben mir, der mit mir unterwegs ist. Ganz schön schwierig. Übrigens eine der größten Krankheiten des Hauptamtlichen. Ein Einzelkämpfer unter vielen anderen. Nicht so einfach, muss ich immer wieder mit umgehen. Deswegen muss man sich damit auseinandersetzen, auch wenn es unangenehm ist. Herausfordernd. Was hat Elia gemacht? Er ging in der Kraft seiner Speise, heißt es da, ich finde es faszinierend, er ging in der Kraft seiner Speise, er ging einfach los. Egal wohin, Hauptsache los. Ja. Hauptsache wieder spüren, dass ich bin. Hauptsache wieder spüren, ich kann. Hauptsache wieder Kraft. Und Gott lässt ihn laufen. 40 Tage, 40 Nächte, so heißt es, da stand er auf, aß und trank und er ging in der Kraft seiner Speise 40 Tage, 40 Nächte bis an den Berg Horeb. Übernachtete in einer Höhle und siehe, jetzt kommt das, was ein Prophet eigentlich, auf was er immer wartet, das Wort des Herrn geschah zu mir und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Was machst du eigentlich hier? Du bist, ich weiß nicht, ob du dich verirrt hast, wo bist du hingelaufen? Sowas könnte man interpretieren, oder man könnte sagen, Gott hat, wie bei Hagar, das immer wieder, einfach ehrliches Interesse. Was tust du hier? Ich habe doch was anderes mit dir vor. Ich hatte doch dich ausgewählt, ein Prophet zu sein, der meine Worte weitergibt, der mein Sprachrohr ist und auch der Lebenssituationen hineinbringt ins Leben. Propheten waren ja nicht nur Redner, sondern man müsste es irgendwie anders übersetzen, aber die gelebt haben, was sie gesagt haben. Faszinierend. Erschreckend auf der anderen Seite. Herausfordernd. Traurig. Die Propheten kamen oft sehr in traurige Momente, in tiefe Momente, aber das macht sie so menschlich und so nahbar. Das macht sie so nah an die Realität, die wir ja oft auch erleben. Das steckt da nicht alles drin. Und dann kommen die Vorwürfe und ich finde es so schön, dass Gott Elia Raum verschafft, diese Vorwürfe loszulassen. Was hat er getan? Die Grundbedürfnisse gestillt und jetzt kann er endlich loslegen. Ich habe so sehr für den Herrn der Heerscharen, er nennt ihn übrigens nicht Jahwe, sondern Herrn der Heerscharen bei seinem Kampfesnamen geeifert. Das heißt so viel wie unausgesprochen, ich habe zum einen mehr als alle anderen getan und die Frage, die ich vorher schon gestellt habe, und was hat es mich gebracht, was hat es mir gebracht, ich bin irgendwie jetzt hier. Ich alleine bin übrig geblieben. Unausgesprochen, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Selbstvorwürfe werden zu Fremdvorwürfen und er verliert völlig aus den Augen, was um ihn rum passiert. Er kriegt es auch gar nicht mehr mit, hat sich verzogen in diese Höhle, auch dazwischen wollte er sterben. Er kriegt es gar nicht mehr mit, was passiert. Aber was ich schön finde, ist das, was auf meinem T-Shirt steht. Heute muss ich mir wieder ein bisschen ausziehen. Jetzt, ja, in aller Sittlichkeit. Ich kenne mich schon aus mit den Regularien und so, was so sich zieht. Mir reicht's, ich gebeten, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, aber ich habe es schon mal getragen und schon mal gezeigt, ist es nicht gut, dass wir genau das sagen dürfen, auch bei Gott, und das macht Elia. Mir reicht's, ich gebeten. Oftmals wird er da so negativ ausgelegt, was er da so raushaut. Aber es ist doch so gut, dass er das darf und kann. Es verändert ihn zum Positiven, das werden wir dann sehen. Er braucht es, und ich behaupte, du und ich, wir brauchen das immer wieder. Und wir brauchen einen Gegenüber, der das aushalten kann. Hau das dem Menschen raus, was er da sagt. Ja, irgendjemand, dein Nachbar, sag's lieber nicht, das war ein Spaß. Ne? Lieber nicht, sag es, bevor du irgendjemand damit beschäftigst und bewegst. Sag es bitte Gott. Er kann es aushalten, er ist dafür da. Er ist vielleicht manchmal mein Mülleimer der Nation. Mein Mülleimer für mich selbst, mein Seelsorger. Und Gott geht seelsorgerlich mit diesen Worten um. Er weiß, was in Elia, was sich da alles aufgestaut hat. Er weiß, wie er sich erst selbst zerstörerisch verhalten hat und jetzt wendet er sich zerstörerisch gegen andere und auch gegen Gott. Dieser Ausspruch, ich habe für den Herrn der Herrscharen geeifert, der offenbart eine tiefe Abneigung und ein Misstrauen, eine große Anklage an Gott. Und das darf sein. Er nennt ihn eben nicht persönlich bei dem Jahwe-Namen, der heißt Ich bin da oder ich bin der ich bin, sondern er nennt ihn bei diesem kriegerischen, kampfbetonten Namen Herr der Herrscharen. Du Allmächtiger, so könnte man es auch übersetzen, warum hast du nichts getan? Der du doch alles kannst. Aber bei mir hast du irgendwie Halt gemacht? Das sind Anklagen, die darfst du gerne Gott anklagen, die darfst du gerne an Gott stellen. Die halten andere vielleicht nicht immer aus, aber Gott schon. Ich bin aber ein großer Freund von Begleitung, Mentoring und Beratung, seit ich krank wurde sowieso. Seit 10 Jahren ungefähr habe ich das noch mehr auf dem Schirm. Wie wichtig ist es, dass wir uns begleiten lassen, auch von Menschen. Menschen, die dir den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, schau mal hin, was du gerade sagst. Das hat vielleicht viel weniger mit dem anderen zu tun als mit dir selbst. Schau mal hin, was du dem anderen zumutest. Das hat vielleicht mehr mit dem zu tun, was du glaubst, wer du bist, wo du herkommst und was du erlebt hast, als mit dem anderen. Diese Wahrnehmung ist schon ein Game Changer. Hoffentlich können das alle gut übersetzen. Ein Spielveränderer. Das heißt so viel wie, das ändert meine Vorstellung oder meine Beobachtung an mir selber. Das ändert vielleicht auch manche Lage. Vor allem ändert es mich selbst und die Bewertung von den Dingen, die um mich herum passieren. Ich hoffe, dass du dahin kommst, immer wieder, weil ich glaube, dass es du dir wert sein müsstest. Aber das ist nur von mir so gesagt. Die Erkenntnis überlasse ich dir. Ich für mich habe gemerkt, ich möchte mich nicht wichtiger als ich bin nehmen, aber auch nicht unwichtiger. Aber das Problem, das hier Elia hat, ist, dass es jetzt von diesem ich nehme mich unwichtiger zu diesem ich nehme mich zu wichtig geht. Und wie oft ist es auch so, dass wir dann glauben, wir wissen alles, wir kennen alles, wir haben die 100%ige Wahrheit in der Tasche, wir können alles richten. Auch schwierig. Ihr merkt, die Wahrheit liegt einmal mehr irgendwo dazwischen. Vielleicht liegt es bei dir daran, dass du glaubst, alles geben zu müssen oder weil du immer alles geben musstest. Aufopfernde Generationen leiden ganz besonders unter diesem Satz. Ich musste immer alles geben. Und das ist kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Beobachtung. Auch da muss man ganz vorsichtig sein im Umgang mit Menschen. Was gehört wird und was gesagt wird. Ich werfe meinen Eltern niemals vor, was sie an mir nicht richtig gemacht haben. Ich werfe ihnen niemals vor, leider in der Erziehung nicht gewaltfrei erzogen zu haben, sondern Mittel der Gewalt benutzt zu haben, Mittel der Angst und so weiter. Autorität, die ich sicher nicht verdient hatte in meinem Wert und meiner Würde als Mensch. Das habe ich nicht verdient. Menschen sagen das bis heute, ich habe das schon verdient, dass ich die und die Schläge bekommen habe. Bitte nicht. Du hast das nicht verdient. Man hat es dir zwar wissend gemacht und man hat dir das versucht deutlich, man müsste fast sagen, einzubläuen, denn daher kommt das Wort, aber nein, du hast es nicht verdient. Es entspricht nicht der Würde und deinem Wert. Es sind Menschen wie du und ich, die Fehler machen, die falsche Entscheidungen treffen. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Beobachtung. Nochmal. Manchmal geht man dahin, dass man glaubt, man ist so wichtig, dass man der Einzige ist, der sieht, was man selber sieht, dass ich sehe, was du nicht siehst, dass ich was unternehme, dass ich stark bin und du bist schwach, dass ich kann und du nicht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ich nehme mich wichtiger, als ich bin. Elia musste irgendwo von Gott dazwischen gebracht werden und Gott machte das auf wunderbare Weise. Er stillte seine Bedürfnisse, er ließ seinen Gefühlen, seinen Emotionen freien Lauf. Mach das. Es gibt einen Grund, warum ich beten gehe. Das braucht es immer wieder. Es ist notwendig, hinzuschauen und zu gucken, stimmt das eigentlich, was ich annehme? Bin ich allein gelassen oder gibt's da noch mehr? Was tut der Herr der Herrscharen, in Anführungszeichen, für den Elia so erschöpfend, so leidenschaftlich, so geeifert hat? Dreimal wirft er ihm es vor und dreimal antwortet Gott mit den bisher normalen Erscheinungsweisen. Feuer, Wind und Erdbeben. Ich weiß, momentan schwierig. Und deswegen halte ich auch nicht so viel davon, Gott so sehr ins Spiel zu bringen, wenn wir über diese Themen reden. Ja, wir müssen uns damit abfinden, Gott lässt Dinge zu und damit reicht's auch. Er ist nicht der Verursacher von diesen Dingen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Gott verursacht keine Katastrophen. Vor allem nicht, um irgendetwas zu erreichen. Ganz, ganz schlimm. Zu lange hat sich das gehalten. Zu viele Menschen sind davon geprägt und kämpfen mit sich selbst und ihrem Weltbild. Was passiert? Gott beweist sich nicht, sondern er zeigt sich. Und er zeigt auch Elia, was er nicht ist. Er ist nicht im Feuer, er ist nicht im Wind, er ist nicht im Erdbeben. Er ist da, wo es ganz leise ist. Der Jahwe Gott, der Ich Bin da oder der Ich Bin, wer ich bin, lässt sich nicht in eine Form pressen oder in Schubladen stecken. Sondern er macht Elia deutlich, ich mache das, was meinem Wesen entspricht. Genauso werde ich mit dir umgehen. Dietrich Bonhoeffer hat mal einen sehr provokativen, wie auch spannenden Satz gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Damit meinte er nicht, dass es keinen Gott gibt, das muss ich immer dazu erklären, sondern er meint dazu, den Gott, den sich ein Mensch vorstellt, kann immer nur vorläufig sein. Kann immer nur aus der eigenen Vorstellung entspringen. Und wenn der vereinnahmt wird für sich selbst, wenn der sozusagen missbraucht wird für seine eigenen Zwecke, dann ist es ein Gott, den es nicht gibt. Gott ist, Jahwe ist der, der ich bin, so der hebräische Name, der gar nicht so richtig übersetzt werden kann. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Übernimm nicht und nimm nicht Gott mit in deine eigenen Vorstellungen oder in dein Weltbild. Deshalb, ja, wenn du gegen den Rest der Welt zu sein scheinst, dann ist das nicht immer die ganze Wahrheit. Und vor allem vereinnahme Gott nicht. Denn Gott kommt ganz anders manchmal. Er flüstert dir etwas zu. Er begegnet dir in dem kurzen Moment mit deiner Nachbarin, deinem Nachbarn. Er begegnet dir vielleicht auch darin, wo du ihn gar nicht erwartest, in Momenten, in denen es eher laut zugeht, hast du plötzlich den Moment der Stille. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das eher selten ist, aber es kann passieren. Nimm dir Zeit dafür, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Wenn du es nicht gelernt hast, dann nimm diesen Anstoß mit. Denk darüber nach. Geh mal in dich und versuche zu spüren, was wirklich da in dir ist. Ja, du solltest dich unbedingt wichtig nehmen, aber niemals wichtiger als du bist. Was machst du eigentlich hier? Könnte ich mich auch manchmal fragen, könnte ich dich fragen. Was machst du eigentlich hier? Darf Gott das bei dir fragen? Darf er nachfragen, was machst du eigentlich? Gibt es Menschen in deinem Leben, die das dürfen? Und hier meine ich nicht dieses Mandat, das wir uns als Gemeinde manchmal so selber ausstellen und auf Menschen zugehen und ihnen alle möglichen Dinge sagen, die sie vielleicht gar nicht dürfen. Wir sind leider in unseren Kreisen da manchmal etwas übergriffig geworden und übergriffig. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir etwas sagen dürfen? Die dir sagen dürfen, hey, was machst du eigentlich? Wo bist du da hingeraten? Versuch's doch mal an dieser Stelle. Guck mal, woher das kommt. Und so macht es Gott auch mit Elia. Er sagt nämlich so viel wie, geh raus, geh wieder. Er stärkt sein Bedürfnis nach Eigenständigkeit, nach Autonomie. Er gibt ihm die Sicherheit durch Gottes Ich bin da, weiß Elia, auf das kann er sich verlassen. Wer Gott ist, okay, das ist da dahingestellt, aber er ist da. Der Ich bin ist für mich da. Gott ist in allererster Linie. Und das andere, was er dann ganz am Ende sagt und ihm eben dann einen Auftrag gibt, einen König zu salben, dass er sagt, es gibt noch andere. Ich habe übrig gelassen 7000. Du bist allein, glaubst du, Elia? Du bist allein gelassen? Nein, nein, das ist nur deine Wahrheit. Ich sag dir was anderes. Es gibt noch 7000 andere, die ich übrig gelassen habe. Weil Gott jemand ist, der die Dinge schon vorbereitet. Und jetzt ist er dran, Elia vorzubereiten. In der Höhle, in dem Missverständnis, in den Selbstvorwürfen oder den Fremdvorwürfen, die alle ihren Platz finden dürfen. Vielleicht bereitet Gott dich auch vor. Du siehst es noch nicht, aber versuch mal, diesen Gedanken nachzuspüren. Ich finde das schön, wenn Menschen dafür einstehen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge. Vielleicht gewinnst du auch eine Perspektive, die heißt, es gibt noch andere. Ich bin nicht allein gelassen. Ich brauche diese Perspektive immer wieder. Daher sage ich, wie denn auch bei so vielen Demonstrationen und ganz verschiedener Weise, warum sind die so stark? Weil viele zusammenkommen. Dadurch, dass man sich eins macht. Warum ist das Gebet stärker? Jetzt nicht in dem Sinn quantitativ oder sachlich zu verstehen, sondern stärker gefühlt. Warum ist das Gebet, das gemeinsame Gebet stärker? Das gemeinsame Singen? Weil man nicht alleine ist. Denn das ist ja das Gefühl, was wir manchmal haben. Verschiedene Demonstrationen, sei es um das Iran-Regime, sei es um irgendwelche Waffen, die man nicht mehr will, sei es um die Klimaerwärmung und so weiter und so fort. Es sind so viele Dinge, die Menschen umtreiben. Deswegen sage ich, nutze deine Kraft, nutze deine Erfahrung, deine Wut, deine Unzufriedenheit, deine Kritik als Treibstoff, um weiterzukommen und andere zu inspirieren. Bleib nicht liegen. Nutze das nicht, um in dir selber und um dich selber herumzukreisen, sondern finde einen Weg, immer wieder andere mitzunehmen und dich selber zu inspirieren, im wahrsten Sinne des Wortes, in Gottes Geist und aus Gottes Geist und Kraft zu leben. Weiterzukommen. Wut ist nichts Schlechtes per se. Sie braucht einen Platz, eine Plattform, sie braucht Raum. Denn sonst wird sie entweder zur Aggression gegenüber dir selber oder gegenüber anderen. Sie keinen Platz findet, dann wird sie selbstständig. Nutze das, damit du weiterkommst. Elia hatte es gebraucht, diese Zeit mit Gott, dieses Gespräch, das Stillen der Grundbedürfnisse. Wie wunderbar, nimm es mit, wenn dir das begegnet, bei dir oder anderen. Amen. Wir singen gemeinsam, aber ich bete vorher.